Und heute haben wir dieses Thema, wenn mein Herz selbstsüchtig und habgierig ist. Und dazu wird uns Corny Neufeld die Predigt bringen.
Ja, das Thema wurde schon angesagt. Wenn mein Herz selbstsüchtig und habgierig ist. Die Bibelstellen sind Josua 7 und Apostelgeschichte 5. Unser Pastorenteam hat so das Thema gestellt und ich war gerade nicht dabei, als die Themen verteilt wurden. Und so fiel mir dies gefährliche Thema zu. Ja, Selbstsucht und Habgier. Das sind ganz gefährliche Sachen. Hier heißt es, wenn mein Herz selbstsüchtig und habgierig wird. Ja, wenn das passiert, dann haben wir Pech. Meistens sehen wir das ja nur bei den anderen, dass denen ihr Herz plötzlich selbstsüchtig und habgierig geworden ist. In den angegebenen Texten haben wir zwei Beispiele. Einmal der Achan im Alten Testament und dann Ananias und Sapphira im Neuen Testament. Ja, es sind warnende Beispiele aus dem Volke Gottes für uns. Ja, die hatten wirklich Pech. Die Jugend würde heute vielleicht sagen, die haben sich erwischen lassen. Nein, nein, weit gefehlt. Wir haben es hier mit Strafwundern zu tun, an Leute, die zum Volk Gottes gehörten, die zur Gemeinde gehörten und die vielleicht sogar Christen waren. Beide enden mit sofortigem Tod, ohne Zeit der Gnade, ohne Zeit für eine aufrichtige Buße. Beide Geschichten haben etwas gemeinsam. Bis zum Eintreten der Sünde ging alles picobello. Es war wie auf blauen Wolken. Es war alles wunderbar schön. Und plötzlich, wie ein Blitzschlag, bricht die Katastrophe ein. Verändert sich die Lage. Wenn mein Herz selbstsüchtig und habgierig wird, ja, das ist, wie wenn man mit Feuer spielt. Das ist so, wie wenn man mit Strychnin umgeht oder mit Radioaktivität oder mit dem Coronavirus unvorsichtig herumfummelt. Wenn mein Herz habgierig und selbstsüchtig wird, dann haben wir es mit einem Abgleiten zu tun. Man hat die Quelle verlassen. Man hat sich vorher für Christus entschieden. Man ist in der Gemeinde gewesen. Man hat mitgemacht und es war alles ganz gut. Und plötzlich, ja, und manchmal sogar ganz langsam, fast unmerklich, gleitet man ab. Ganz, ganz langsam. Und wird selbstsüchtig und habgierig. Ich do what ich will. Das ist die Sünde. Das ist der autonome Mensch. Wir haben es hier bei diesen beiden Geschichten mit einem zentralen Problem des Menschen zu tun und daher auch mit einem zentralen Problem der Christen. Es ist die Selbstsucht, es ist die Habgier und diese beiden Sachen getarnt mit Heuchelei und fehlender Gottesfurcht. Persönlich glaube ich, dass es sich in solchen Situationen hauptsächlich um einen Mangel an Gottesfurcht handelt. Gott und sein Gebot werden einfach nicht ernst genommen. In beiden Fällen wurde willentlich, bewusst, also vorsätzlich gesündigt. Der Hebräerbrief warnt uns davor und sagt, es ist urgefährlich, eigenwillig und mutwillig zu sündigen. Zum Glück handelt Gott nicht immer so radikal. Gott macht hier ein Exempel, ein Beispiel. Er geht einmal mit diesen Leuten so vor, wie er in Wirklichkeit ist. Er zeigt, wie er es meint. Wir können dankbar sein, dass Gott nicht immer so handelt. Ja, vielleicht gäbe es uns alle dann gar nicht mehr. Wenn Gott mit uns so handeln würde, wie mit Achan oder mit Ananias und Sapphira. Lasst uns einmal auf diese beiden Geschichten eingehen. Lasst uns zuerst einmal den Fall Achans betrachten nach Josua Kapitel 7. Josua führte das Volk Israel über den Jordan und in einer ganz interessanten, dynamischen Weise wurde Jericho eingenommen und die Mauern fielen zusammen. Und plötzlich die kleine Stadt Ai wird zum unüberwindlichen Festung für das Volk Gottes. Über 30 Mann wurden getötet. Eine große Krise beginnt. Josuas Glaube fängt an zu wanken. Er weiß nicht mal mehr, ob es richtig war, über den Jordan gegangen zu sein. Er fragt sich, was ist los? Wie kann dies Unglück passieren? Nun geht er in das Heiligtum, in das Gebetskämmerlein. Licht von oben muss auf diese Sache hinaufkommen. Er braucht einen Durchblick. Gott öffnet Josua jetzt die Augen und er zeigt ihm, wo der Haken für die ganze Misere ist. Und zwar nicht bei Josua, auch nicht bei den Kundschaftern, sondern bei der Sünde Israels. Bei der Sünde eines Israeliten. Wer würde es sein? Das Los wird geworfen. Stamm um Stamm, Geschlecht um Geschlecht, Sippe um Sippe, Familie um Familie und das Los fällt auf Achan. Schrecklich. Achan bekennt, aber leider erst jetzt, als er ertappt wird, reumütig seine Sünden. Ganz gegen den ausdrücklichen Willen und das Gebot Gottes habe er verbotenes Kriegsgut mitgenommen, in ein Zelt, sein Zelt genommen, es da vergraben. Wir würden sagen, naja, so dumm ist ja man auch nicht und sündigt einfach so wild drauf los. Und wir? Sind wir nicht oft der Achan? Und was passiert jetzt? Die Sünde wird bestraft. Achan wird nun aus dem Volke Gottes ausgerottet. Die ganze Familie mit Hab und Gut, mit Vieh und allen Familienangehörigen wird gesteinigt und verbrannt. Liebe Geschwister, womit ich meine Probleme habe, das ist, dass wegen der Sünde eines Menschen da 36 Mann getötet werden mussten. 36 Krieger aus dem Volke Gottes. Die Sünde Achans ist also nicht bei ihm allein geblieben, sondern auch nicht nur bei seiner Familie, sondern sie hat einen Einfluss auf das ganze Volk. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass deine Sünde sich auf deine Familie, auf deine Gemeinschaft und auf deine Gemeinde auswirkt? Weißt du, dass deine Sünde deine Gemeinde befleckt? Ich erinnere mich an unseren Altgemeindeleiter Erich Giesbrecht, der mir mal so gesagt hat, Corny, ich bin müde davon, dass die Leute auf meiner Rechnung sündigen. Die Sünde des einzelnen Gemeindegliedes wurde zur Sünde der ganzen Gemeinde. Gott sagt in unserem Text zu Josua: Israel hat sich versündigt. Die ganze Sache Christi wird geschädigt durch die Sünde und das ungeistliche Wesen auch nur eines Gemeindegliedes, eines Gläubigen. Und Samuel hat das einmal so schön zu Saul gesagt, als Saul sich ganz willentlich und bewusst für eine Sünde, für einen Ungehorsam entschieden hat, sagt er, Gehorsam ist besser als Opfer. Achans Herz war selbstsüchtig und habgierig. Wo das hinführt, das haben wir gerade gesehen. Und wir haben es mitgefühlt. Und nun lasst uns über Ananias und Sapphira reden, aus Apostelgeschichte Kapitel 5. Wir kennen ja diese Geschichten alle, bloß sie beeindrucken mich jetzt unter diesem Gesichtspunkt des habsüchtigen und selbstsüchtigen Herzens. Sie sind ein typisches Beispiel dafür, wie es ist, wenn vorsätzlich gesündigt wird. Dabei fing doch alles so wunderbar schön an. Die Gemeinde wuchs. Man war freigebig, die Leute waren versammelt, es wurde gejubelt und gefeiert. Und dann plötzlich so ein Fall. Ja, da wurde eigentlich der Barnabas nachgemacht. Barnabas, der seinen Acker verkauft hatte und das Geld zu den Füßen der Apostel gebracht hatte, und alle waren dankbar und froh, und so wollten Ananias und Sapphira es nun auch machen. Sie verkauften ihren Acker, ja, aber ganz heimlich mit einer Maske haben sie einen ganzen Teil dieses Geldes zur Seite gelegt. Wohl für schwerere Zeiten, würden wir heute sagen. Bei Achan haben wir gesehen, das war ein ganz armer Kerl. Einfacher Israelit, der einfach den babylonischen Mantel und die 50 Lot Gold und die Silberstange einfach mitnehmen wollte. Ein ganz armer Mann. Hier aber haben wir es mit einem Reichen zu tun. Der hatte Acker, der konnte verkaufen und doch noch weiterleben. Liebe Geschwister, Sünde, die hat nicht nur damit zu tun, ob du jetzt reich bist oder arm. Es betrifft uns alle. Und hier wird jetzt heimlich zur Seite geschafft. Hier wird jetzt eine Maske aufgesetzt. Ananias kommt, bringt das Geld zu den Füßen der Apostel und seine Heuchelei lässt ihn vor die Füße der Apostel hinfallen und den Geist aufgeben. Und 3 Stunden später kommt Sapphira und kommt so schön in den Gottesdienst hinein. Und ich stelle mir das so vor, wie sie geschaut haben wird. Haben doch alle gesehen, wie viel wir gegeben haben. Ja, ich hoffe, der Ananias hat das sehr gut gemacht hier und so weiter. Und sie log ganz bewusst und sagt, ja, so teuer. Und da, wo das Geld hingelegt wurde, da sank auch sie zu Füßen, der Apostel. Ich kann es fast nicht begreifen, dass die Gemeindeversammlung trotz Begräbnis des Ananias einfach so weitergegangen ist. Und wir sehen hier, Gott straft, weil er nicht im Mittelpunkt des Lebens steht. Gott will respektiert werden. Er greift ein und es kommt zu dem schrecklichsten Strafwunder in der Bibel, das ich kenne. Es ist ein Strafwunder, das mich erschüttert. Und so handelt Gott. Als ein Beispiel. Und wir haben Glück, dass Gott nicht immer so handelt. Eins aber passierte, auch nach diesem Strafwunder. Es kam Gottesfurcht für alle an. Die Gemeinde wuchs wieder und es gab Wunderheilungen. Es gab wieder Heilungen. Es gab auch diese positiven Wunder. Und es gab einen Zeugenmut und die Erkenntnis Gottes wuchs und die Hingabe zu Gott. Wenn mein Herz selbstsüchtig und habgierig wird, wie wird es denn dann sein? Durch das konsequente Eingreifen Gottes. Hier kam Gottesfurcht. Und die Gemeinde bekam eine Lehre. Ich hoffe nur, bei uns gibt es Gemeindewachstum auch ohne diese Strafwunder. Ohne, dass Gott so radikal eingreifen muss. Grund zum Strafen fände Gott bei uns wahrscheinlich auch zur Genüge. Gestern bei dem Gebetsmarathon kam ich auf den Gedanken, ob nicht der Coronavirus eventuell auch ein Strafwunder ist an der Welt, auch vielleicht an seiner Gemeinde. Andeutungen fand ich in den Gebeten zur Genüge. Liebe Geschwister, wir haben 2 katastrophale Beispiele gesehen, der Achan und Ananias und Sapphira. Strafwunder, die uns das Herz bluten lassen, die aber Folge davon sind, wenn unser Herz selbstsüchtig und habgierig wird. Und nun wollen wir die Schlussfolgerungen ziehen, was, wenn mein Herz selbstsüchtig und habgierig wird. Heute Morgen werden wir aufgefordert, an uns zu denken und an unser Leben einmal unter die Lupe zu nehmen. Eine kleine Lüge, ein unbedeutender Diebstahl, ein bisschen Heuchelei oder ein ganz klein wenig nur an sich selber denken kann dich in einen Bann bringen. Ein bisschen unsaubere Fantasie, ein ganz kleiner Flirt kann dich in den Bann bringen. Jeder erheischte Guarani unehrlich verdient. Jeder Hektar Land auf unehrliche Weise erworben oder benutzt, kann einen Bann auf dich bringen. Liegt da vielleicht irgendwo in einer Ecke deines Herzens versteckt der babylonische Mantel der Eitelkeit und der Heuchelei? Liegen da irgendwo die Silberstücke der Habsucht? Oder liegt da irgendwo der Goldbarren des Geizes oder der Selbstsucht? Aus dem Bann seiner Sünde kann man nur herauskommen, wenn man die Sünde erkennt und bekennt. Sünde ist immer verbunden mit Heimlichtuerei, die im Dunkel des Herzens geschieht. Wer ehrlich alles ans Licht bringt, der wird von Gott wieder angenommen. Wer Unrecht genommen hat, muss Unrecht wieder zurückgeben. Und Gott kann wieder neuen Sieg schenken. Was tun, wenn unser Herz habgierig und selbstsüchtig geworden ist? Buße tun, bereinigen, vor Gott und, wo es notwendig ist, auch vor Menschen. Balthasar Hubmaier, ein Täuferführer, hat gesagt, öffentliche Sünde muss öffentlich bekannt werden. Private Sünde kann privat bekannt werden. Und es ist sinnvoll, dass wir uns in solchen Gelegenheiten Leute aufsuchen, denen wir unsere Sünden bekennen können. Mir ist in den letzten Wochen und Monaten unserer Krise immer neu bewusst geworden, wie wichtig es ist, rein vor Gott zu stehen. Wie wichtig es ist, Übertretungen vor Gott und vor den Menschen zu bereinigen. Wer damit Probleme hat, wir haben Leute, die gerne mit dir zusammen beten. Es ist jetzt an der Zeit, einmal darüber nachzudenken, was in meinem Leben, was in unserem Leben alles in Ordnung gebracht werden muss. Wo habe ich Dinge noch nicht geklärt, die ich vor Gott oder vor Menschen falsch gemacht habe? Ist unser Leben wirklich authentisch? Das heißt, bin ich Gott und den Menschen echt oder habe ich aus irgendwelchen Gründen eine Maske auf, um irgendetwas zu verbergen? Haben wir wirklich begriffen, was es heißt, Jesus nachzufolgen? Wo spielt sich die Nachfolge in deinem Leben praktisch aus? Viele Leute haben sich bekehrt, bis auf ihren Geldbeutel. Man sagt in Fernheim gelegentlich, beim Abgabenamt und beim Choral Philadelphia erkennt man die wahren Christen und die Heuchler. In den WhatsApp-Gruppen sieht man heute so viel mutmachende Bibelverse und ich finde das so schön. Was mir aber auffällt, das ist, dass in diesen Versen so selten dieser Gedanke der Reinigung, der Buße angedeutet wird. Jakobus Kapitel 5 sagt, bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Wir dürfen dies machen. Buße und Sündenerkenntnis ist Vorbedingung, um ein Zeichen, dass Gott eher ernst genommen werden will. Und in 2. Chroniker, Kapitel 7, da haben wir diesen Vers, der so oft schon zitiert wurde, besonders gestern im Gebetsmarathon. Da heißt es so, das ist das Gebet des Salomo bei der Tempelweihe, sehe, wenn ich den Himmel zuschließe, dass es nicht regnet, oder heiße die Heuschrecken das Land fressen und lasse Pestilenz unter mein Volk kommen, und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihrem bösen Wege bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Die Furcht des Herrn ist die Weisheit Gottes, ist der Weisheit Anfang. Es kommt auf unsere Herzensstellung drauf an. Nehmen wir doch Gott ernst. Und ich schließe mit einem ganz mutmachenden Vers aus dem aus 1. Johannes Kapitel 2. Das wurde mir in einer meiner Bibelhöre in den letzten Tagen so wichtig. Da heißt es so, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, liebe Geschwister. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gott segne uns. Amen.